Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von anwaltwerden.de, dem Podcast für alle, die verstehen wollen, was Anwälte wirklich tun. Mein Name ist Thorsten Schlier und heute nehmen wir euch mit in eine Welt, die für viele unsichtbar ist, jedenfalls unsichtbarer als die ordentliche Gerichtsbarkeit, aber gleichwohl wirtschaftlich riesige Bedeutung hat. Die Schiedsverfahren, insbesondere die internationalen Schiedsverfahren. Was passiert, wenn ein deutsches Unternehmen und ein brasilianischer Wettbewerber über Millionen streiten, aber keiner von ihnen vor ein staatliches Gericht will? Oder wenn ein Staat verklagt wird, weil ein ausländischer Investor sich unfair behandelt fühlt? Dann kommen oftmals Schiedsverfahren ins Spiel. Und mit ihnen Anwälte, die in dieser ganz eigenen Welt zu Hause sind. Genau das machen auch meine heutigen beiden Gäste. Auf der einen Seite Dr. Alessandro Covi, ein renommierter Schiedsrechtsexperte in Deutschland, mehrfach ausgezeichnet von der FAZ, dem Handelsblatt und Legal 500, 5 Sprachen fließend sprechend und auf vielen Kontinenten zu Hause. Auf der anderen Seite Maximilian Kettnert, Junganwalt bei Capellmann, frisch zugelassen im Jahr 2025 und schon mitten in Verfahren mit Streitwerten von über 100 Millionen Euro tätig. 2 Generationen, ein Thema und ich freue mich heute riesig auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo Thorsten, vielen Dank, dass Sie da sind.
Alessandro, starten wir gleich mal mit dir. Dein Werdegang liest sich wie eine Weltreise. Passau, Münster, Krasnojarsk, Brasilien. Wie viel davon war Plan, wie viel war Zufall und wann hat dich das Schiedsgericht?
Vielen Dank, Thorsten. Wer mich kennt, kann sich sehr gut vorstellen, dass das meiste immer eine Aneinanderreihung von Zufällen ist, die dann nur im Nachhinein Sinn ergeben. Ich glaube, so als roter Faden kann man sagen, dass ich immer einen großen Drang hatte, andere Länder kennenzulernen, andere Kulturen und die Sprachen ebenso. Und im Nachhinein, auch wenn ich das während des Studiums nicht wusste, es eigentlich folgerichtig ist, dass ich irgendwo in der Schiedsgerichtsbarkeit gelandet bin. Ich wusste das im Studium nicht, denn ich bin eigentlich ein Spätberufener. Ich habe nicht die klassische Karriere hingelegt über die Moot Courts während des Studiums und dann sozusagen weitergemacht in der Schiedsgerichtsbarkeit, sondern auch hier wieder reiner Zufall. Ich habe an einer DIS gearbeitet, beziehungsweise ich wollte an einer DIS arbeiten. Ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit der Themenfindung. Und mein damaliger Chef, ich habe in einer kleinen Kanzlei als Wissend gearbeitet, meinte dann, sprich doch mal mit meinem Studienfreund, der damals ein junger, aufstrebender Investitionsschutzrechtler war. Ich habe dann angefangen, mich mit dem internationalen Investitionsschutzrecht zu beschäftigen, habe dann dadurch natürlich die Schiedsgerichtsbarkeit kennengelernt en passant und habe dann immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich das Verfahren ganz spannend finde. Und genau, und so habe ich dann im Referendariat, nachdem ich das fertig hatte, im Referendariat versucht, so die Station an meinem Interesse für das damals noch internationale Investitionsschutzrecht und der Schiedsgerichtsbarkeit auszurichten und habe diesen Bereich kennen und sehr zu schätzen gelernt und könnte mir heutzutage meinen beruflichen Alltag nicht mehr anders vorstellen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich gehe davon aus, dass die vielen Sprachen, die du beherrschst, dir bei der internationalen Ausrichtung durchaus behilflich sind.
Absolut. Das ist, glaube ich, das, was mich so an dem Bereich reizt. Ich habe mich immer im Studium danach gesehen, also ich mochte gerne juristisch arbeiten und das argumentieren und sich eine kreative Lösung zu überlegen für ein rechtliches Problem, aber mich hat immer etwas gestört, dass man sich als Jurist doch sehr an eine Jurisdiktion bindet und durch die Schiedsgerichtsbarkeit ist es möglich, sozusagen das eine mit dem anderen zu verbinden. Man ist natürlich immer, das muss man wahrscheinlich auch vorab so sagen, man ist immer Generalist, ja, ich bin sozusagen ein Generalist. Ich bin in der Regel sozusagen außerhalb unserer Fälle nie so tief drin wie der Anwalt, der das Projekt berät. Ja. Aber wie du sagst, dadurch, dass es in der Regel internationale Sachverhalte sind, also wir arbeiten, ich würde sagen, 80% unserer Akten sind auf Englisch. Wenn man sozusagen ein Projekt hat, wo eine der Projektgesellschaften entweder eine Gesellschaft aus Spanien, aus Italien oder wo auch immer ist, ist es gut, dass man diese Sprachkenntnisse hat. Die sind nicht unabdingbar, aber man muss auf jeden Fall Freude daran haben, in einer anderen Sprache als der Sprache, also der eigenen Muttersprache zu arbeiten. Also wie gesagt, bei uns ist Englische, aber jede andere Sprache ist dort hilfreich. Wie gesagt, kein Muss, aber jedenfalls das Mindset, sich in einem internationalen Sachverhalt zu bewegen, sollte man haben, denn sonst hat man in diesem Bereich keine Freude.
Klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Maxi, du bist jetzt seit knapp anderthalb Jahren bei uns, hast aber auch schon als Student und Referendar in unterschiedlichen Kanzleien im Bereich des Schiedsgerichts gearbeitet. Was würdest du sagen, wie früh müsste man sich eigentlich festlegen, wenn man in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit will, gerade auch, weil man vielleicht auf der Schule schon sprachgewandt ist? Und wie wird das an den Universitäten vielleicht auch schon gefördert? Kannst du uns da vielleicht mal einen kleinen Einblick geben?
Ja, also zu spät gibt es, glaube ich, nicht. Man kann wahrscheinlich jederzeit anfangen, aber je früher, desto besser, würde ich sagen. Und an den Universitäten wird dieser Einstieg, ich würde zu halb sagen, gefördert. Also in der normalen Ausbildung hat das selbstverständlich keinerlei Rückhalt. Aber wenn man sich so ein bisschen umschaut an den Universitäten, die meisten Universitäten bieten die Möglichkeit, an Moot Courts zu besuchen. Und das ist in der Regel für viele, die heute auch immer noch Anwälte für Schiedsgerichtsbarkeit sind, der Einstieg in diesen Bereich. So auch bei mir damals, also viele der Kollegen heute, die man kennt, haben das damals mit mir zusammen gemacht oder früher. Das ist, glaube ich, der Einstieg. Und davon sollte man sich allerdings nicht abschrecken. Also wenn man in der Schrecken abschrecken lassen, wenn man in der Uni da noch nicht auf diesen Trichter gekommen ist, ich möchte irgendwann mal Schiedsverfahren für mich machen, dann heißt das nichts. Also ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, Alessandro hat diesen Moot Court ja nie gemacht. Insofern, ich würde sagen, er hat sich auch gut etablieren können, ohne das zu tun. Es hilft allerdings einfach, um diesen Einstieg zu bekommen. Und es hat vor allem eine zweite Dimension, man kommt relativ früh mal mit was Praktischem in Kontakt. Also die meisten, die das hier wahrscheinlich hören werden, haben ja schon einen juristischen Bezug und wissen, wie theoretisch die Ausbildung ist. Das kann manchmal sehr frustrieren. Entsprechend frustriert war auch ich damals, hatte einen ziemlichen Durchhänger in der Zeit. Und genau in diesem Zeitraum kam bei mir aus dem Nichts eine E-Mail, ob ich am Frankfurt Investment Arbitration Moot Court teilnehmen will, einem Moot Court, der sich auf Investitionsschutzverfahren spezialisiert hat. Ich hatte davon keinerlei Ahnung, noch nie davon gehört. War, glaube ich, im vierten Semester und habe dann habe mir die Website angeschaut und da stand, dass wir ins Ausland reisen würden, an drei verschiedene Orte, Moskau, Paris und Genf. Und da dachte ich mir, so schlimm kann Schiedsverfahren gar nicht sein, wenn ich jetzt ein Semester lang reise. Und als ich das gemacht habe, hat sich dann für mich festgestellt, dass ich dieses Thema auch sehr interessant finde und habe da für mich auch meine Liebe zu Jura wiedergefunden, die mich dann durch das anstrengende Examen getragen hat. Und gleichzeitig hat es mich dann auch zu Alessandro geführt, der nämlich zu diesem Jahr Schiedsrichter in diesem Moot Court war. Und das hat mich damals dafür bewogen, mich bei ihm zu bewerben.
Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, die unseren Podcast verfolgen, Schiedsverfahren, was ist das überhaupt und warum macht man das? Könnt ihr uns denn da vielleicht mal kurz einen Einblick geben? Was ist ein Schiedsverfahren? Warum entscheiden sich Unternehmen auch für die Durchführung eines solchen Schiedsverfahrens? Wie unterscheiden sich vielleicht auch die unterschiedlichen Schiedsarten und was gibt es da so alles? Alessandro, kannst du uns einen kurzen Einblick geben?
Ja klar, sehr gerne. Also ich würde mal sozusagen von weit her kommend anfangen. Man ist ja sozusagen im Alltag, kriegt man immer mal wieder so ein paar schiedsrechtliche Themen mit, auch wer die Tageszeitung liest. Ja, da gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt einen Bereich, das ist so das, womit wir uns beschäftigen, das ist die Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Ja, Unternehmen streiten untereinander, wählen aber nicht als Forum nicht ein staatliches Gericht, sondern eben private Schiedsgerichte. Dazu kann ich gleich ein bisschen was sagen. Dann gibt es den Bereich der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, der klang gerade an. Da geht es darum, dass aufgrund von bilateralen oder multilateralen Investitionsschutzabkommen, das sind völkerrechtliche Instrumente, Investoren geschützt sind und unter bestimmten Voraussetzungen, wenn eine Auslandsinvestition beeinträchtigt wird, dann gegen den Staat, wo in dem investiert wurde, im Rechtsschutz begehrt werden kann, auch im Rahmen einer Schiedswahl. Dann gibt es natürlich auch die Sportschiedsgerichtsbarkeit. Auch hier geht es dann darum, dass in der Regel dann ein Athlet gegen den Verband klagt oder beispielsweise Doping, ein Fall, der wahrscheinlich den meisten geläufig ist, oder aber auch im Bereich von beispielsweise politischen Parteien, ja, wenn es darum geht, ob ein Mitglied ausgeschlossen werden soll oder nicht. Und in all diesen Bereichen wird Recht gesprochen, ja, nicht dadurch, dass ein staatlicher Richter bemüht wird, sondern dass sich die Parteien privat autonom, und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dafür entscheiden, diesen Rechtsstreit nicht vor einem staatlichen Gericht auszuhandeln, sondern vor Privaten. Und diese Privaten, die können dann auf Grundlage von des anwendbaren Rechts eine Entscheidung treffen, die dann, ich vereinfache jetzt sehr stark, aber die dann am Ende äquivalent oder eine sozusagen vom inhaltlichen Bedeutungsgehalt mit der eines staatlichen Gerichts vergleichbar ist, ja, und in dem Bereich, wo dann wirtschaftlich gestritten wird, dann auch aus der vollstreckt werden kann. Ja, wie gesagt, ich kürze das jetzt ab, die Einzelheiten interessieren nicht, aber das ist so der Grund. Warum machen Unternehmen das? Gerade für den Bereich der Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist dies relevant. Da gibt es ein Motivbündel. Oftmals sind es Erwägungen, die sozusagen daher rühren, dass es sich um eine in der Regel komplexe Materie handelt und man das Gefühl hat, vor einem staatlichen, wenn gestritten wird, dass dieser Rechtsstreit vor einem staatlichen Gericht weniger gut aufgehoben wäre, weil einfach, also wir haben das Glück in Deutschland, dass die staatlichen Richter sehr gut ausgebildet sind, aber die Ressource Zeit ist wahrscheinlich wie in allen Bereichen eine sehr, sehr knappe. Das bedeutet, man aufgrund der Komplexität der Sachverhalte möchte man gerne Entscheider haben, die dafür Zeit haben. Ja, Vertraulichkeit ist ein ganz wichtiges Thema, denn oftmals, gerade bei wirtschaftlich-rechtlichen Streitigkeiten, möchte man nicht, dass über diesen Rechtsstreit in der Zeitung berichtet wird, aus verschiedenen Gründen. Es geht entweder um Technologieschutz oder auch um den Schutz von wirtschaftlichen Geheimnissen, Preise etc. Ja, oder allgemeine Reputation. Ja, das sind so Gründe, wo man sagt, das würden wir gerne vertraulich behalten, beziehungsweise jedenfalls nicht der Öffentlichkeit zur sozusagen vor der Öffentlichkeit dann austragen und zur Schau tragen stellen. Das ist ein Bereich und dann natürlich auch die Expertise. In dem Moment, wo man sagt, ich habe einen komplexen Sachverhalt aus dem Bereich und da kann es gehen von bis, ja, Post-M&A, das heißt Streitigkeiten, die daher rühren, dass eine Unternehmensakquisition gescheitert ist oder streitig geworden ist. Baustreitigkeiten, da wo wir sind jetzt im Anlagenbau oder auch Lizenzierungsstreitigkeiten, da ist es so, dass sie in der Regel, um diesen Rechtsstreit angemessen beurteilen zu können, so viel Wissen voraussetzen, dass man sich denkt, naja gut, also es wäre schon schön, wenn die Person, die hier entscheidet, jedenfalls mal, vielleicht nicht mit diesem spezifischen Bereich schon mal Erfahrung hat oder vorbefasst war, aber jedenfalls sozusagen dieses die Metafertigkeit, sich einen komplexen technischen Sachverhalt sozusagen dem beherrschbar zu machen und sich anzuvertrauen. Und das ist sozusagen auch wieder die Brücke zum Punkt 1, Ressourcenzeit. Ja, das sind so diese drei Hauptgründe, weswegen man sagt, dass Schiedsgerichtsbarkeit ganz sozusagen sachgerecht ist. Dann gibt es natürlich auch nochmal für internationale Sachverhalte den Wunsch von Unternehmen zu sagen, wenn man jetzt in einer Jurisdiktion ist, im Fall aus unserer Praxis vor vielen Jahren haben wir für einen deutschen Anlagenbauer einen Rechtsstreit gegen einen türkischen Käufer einer relativ umfangreichen Anlage geführt. Da wird wahrscheinlich sehr oft dann auch die Erwägung mit reinspielen, naja, wenn man beim Käufer in der Jurisdiktion dann vor Gericht streitet, kennt man A, die Sprache nicht, man kennt das Recht nicht. Da möchte man gerne ein neutrales Forum haben. Und manchmal ist es so, dass gerade wenn die Unternehmung, die sozusagen dann auf der Gegenseite ist, wirtschaftlich für die Region eine Bedeutung hat, dann ist vielleicht auch die Sorge da, dass man sagt, naja gut, also werde ich hier wirklich unvoreingenommen und fair behandelt oder wird dann durch das Recht oder das rechtliche Verfahren vielleicht auch ein bisschen Wirtschaftspolitik betrieben. Das ist auch eine der Erwägungen, die in internationalen Sachverhalten dann die Parteien dazu führt zu sagen, lass uns dieses Risiko gar nicht eingehen, lass uns ein neutrales Forum suchen und dann den Rechtsstreit vor diesem neutralen Forum austauschen. Das ist so das. Und im Bereich der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist es so, es gäbe gar kein richtiges anderes Forum. Ja, das heißt, das einzige mögliche Forum ist, vorbehalte ich jetzt einiger Reformbestrebungen, das ist halt die Schiedsgerichtsbarkeit. Ja, aber das ist so, dass das Bündel an Motiven, welches Parteien dazu drängt, zu sagen, dass Schiedsgerichtsbarkeit dann in dem betreffenden Rechtsstreit jedenfalls konzeptionell eine gute Idee ist.
Wie sieht das mit den Kosten aus? Die Kosten bei einem ordentlichen Rechtsstreit belaufen sich ja klassischerweise nach dem Streitwert. Ist das bei schiedsgerichtlichen Verfahren auch werden die Kosten auch anhand eines Streitwerts festgelegt oder wie sieht es dort mit den Kosten aus? Max, hier kannst du dazu vielleicht einen kurzen Einblick geben?
Ja, die Kosten werden genau wie beim Gewicht auch am Streitwert festgemacht. In der Regel gibt es gewisse Institutionen, die sich darauf spezialisiert haben. Am weitesten ist wohl die ICC in Paris. In Deutschland ist es die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, die das administrieren. Die halten diese Vorschüsse, die dann zu zahlen sind, vor. Die Kosten sind wahrscheinlich, wenn man nur die ersten Instanzen betrachten würde, in einigen Fällen zunächst erstmal höher. Was man über die Schiedsgerichtsbarkeit wissen muss, es gibt nur eine Instanz. Das heißt, man spart sich im Verhältnis zu ordentlicher Gerichtsbarkeit in der Regel die zweite bzw. dritte Instanz. Und wenn man sich das alles anschaut, dann ist das jetzt nicht leicht zu sagen, allein das teurer oder weniger teuer. Aber es kommt auf ein relativ ähnliches Niveau. Ein großer Unterschied ist allerdings für viele Mandanten, dass bei uns der Kostenersatz nicht nach RVG stattfindet. Das heißt, gerade bei größeren Streitigkeiten, wo durchaus auch mal erheblicher Aufwand von Kanzleien entstehen kann, die weit über das RVG-Maß hinausgehen, können die Kosten auch vollständig ersetzt werden, wenn man denn im Verfahren später gewinnt. Das kann für den einen oder anderen ganz attraktiv sein.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja gerade bei größeren Verfahren vor den ordentlichen Gerichten oftmals für viele Mandanten dann auch ein Hemmschuh, wenn sie wissen, wie viel Aufwand eigentlich in der Betreibung eines solchen Verfahrens steckt, aber man bei der Kostenerstattung nach RVG natürlich irgendwo dann gedeckelt ist. Ne?
Ja. Wenn ich vielleicht noch eine Sache ergänzen darf, ich habe bei Warum gehen Mandanten zur Schiedsgerichtsbarkeit zwei Aspekte nicht mehr erwähnt, die eigentlich klassischerweise erwähnt werden, die hängen so ein bisschen damit zusammen, was Maxi gerade sagte. Die Kosten, also früher wurde das Schiedsgerichtsverfahren als besonders kosteneffizient und auch sehr schnell beschrieben. Und ja, ehrlicherweise, und das liegt, glaube ich, aber nicht an der Schiedsgerichtsbarkeit als solchen, sondern an der Komplexität der Materie, mit der wir so zu kämpfen haben. Kosten, Zeit, das ist ehrlicherweise, wenn Mandanten zu uns kommen, dann ist es in der Regel immer auch ein ziemlich großes Commitment, ne? Also das ist halt so, und insofern jeder Mandant, der sich vergleicht, dem raten wir dazu, ja? Einfach weil so ein Schiedsverfahren lange Zeit Ressourcen bindet und halt auch das kostet, was es kostet. Aber Maxi hat völlig recht, soweit die Anwaltsgebühren angemessen sind, werden sie voll erstattet und sind nicht gedeckelt.
Okay. Maxi, du hast eben schon kurz auf die ICC, die DIS, Bezug genommen. Selbst hast du schon an einem ICC-Verfahren mitgewirkt, mit einem durchaus beachtlichen Streitwert. Was macht man als Berufseinsteiger, als junger Rechtsanwalt in so einem Verfahren wirklich? Womit fängt man an? Was sind die ersten Steps und was liegt konkret auf dem Schreibtisch? Kannst du uns da so ein bisschen mit auf deine Reise in den Berufseinstieg nehmen?
Ja, gern. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich nicht ganz abstrakt sagen, weil das auch erheblich abhängig ist davon, wie groß das Team ist, für das man arbeitet, und auch ein bisschen, wie die Hierarchien innerhalb dieses Teams sind. Wir haben jetzt hier den großen Vorteil, dass wir jetzt kein Riesenteam sind. Insofern ist die Hierarchie automatisch flach, aber auch so wird sie flach gehalten. Deswegen, ich das große Glück habe, viel, viel von Anfang an selbst machen zu dürfen. Und dazu gehört ehrlicherweise eigentlich wie viele Anwälte sonst auch das alles von A bis Z, also recherchieren, Schriftsätze schreiben, Schriftsätze lesen, eigentlich von bis Mandantencalls dabei sein oder auch eine mündliche Verhandlung besuchen. Das ist eigentlich relativ ähnlich zum normalen, ich sage jetzt mal, Prozessanwalt.
Ja, man muss dazu bei Maxi auch sagen, dass er sozusagen ein alter Prozessanwalt im Körper eines jungen Prozessanwalts ist. Soll heißen, ich habe das große Glück, dass Maxi, obwohl er jetzt im zweiten Jahr ist, schon sehr, sehr, sehr viel mitbringt. Und wir dementsprechend einen sehr vertrauensvoll und gut miteinander arbeiten. Und ja, das ist richtig. Er ist sozusagen von Anfang an dabei, macht alle Sachen, die man halt so macht. Und also so klassisches Backoffice oder so, das gibt es bei uns nicht. Das ist aber auch, ich glaube, es wird auch keinem Freude machen. Und so, also das insofern ist vielleicht nicht ganz der Regelfall, aber in Maxis Fall ist es so.
Ja, hört sich doch auf jeden Fall gut an, dass man frühzeitig dann auch in die Mandatsarbeit aktiv eingebunden ist und wie du ja schon richtig sagst, ne, die reine Backoffice-Arbeit, dass man die nicht allein, nicht nur macht. Die muss freilich auch gemacht werden, ja, aber die macht man dann im Team. Und ich glaube, Team ist auch das gute Stichwort. Und so wie ich das bei euch rausgehört habe, sind die internationalen Schiedsverfahren ja insbesondere auch von der Teamarbeit geprägt.
Absolut. Also vielleicht fange ich an und du machst dann weiter, Maxi, aber es gibt eigentlich bei diesen Verfahren, allein vom Umfeld her, ist es nicht verantwortbar, das alleine zu machen. Denn wenn man sich mal so die klassische Eingabe vorstellt, ja, so ein großes Statement of Claim, das ist die ausführliche Klageschrift. Das besteht in der Regel aus einem sehr, sehr langen Schriftsatz. Ja, also 100 Seiten sind die Regel, nicht die Ausnahme. Mehreren 100 Anlagestücken. Ja, wir reichen auch die rechtlichen Quellen ein. Ja, das heißt, das ist dann jeweils auch nochmal eine Anlage. Schriftliche Zeugenaussagen, die Witness Statements, und dann hat man in der Regel auch noch Sachverständigengutachten. Also der Partei, der Partei benannte Gutachter ist im Schiedsverfahren der Regelfall. Ja, und das muss alles zum Zeitpunkt X fertig sein. Ja, und das schafft kein Mensch alleine. Ja, es gibt vielleicht den einen oder anderen Superhelden, der kann das. Ja, das bin ich nicht, möchte ich auch gar nicht sein. Und deshalb, das machen wir so zusammen. Und das sind so die Arbeit, die Sachen, die an denen konkret dann auch gearbeitet wird. Maxi, vielleicht möchtest du mal so zu so einer Erstellung von so Witness Statement was sagen, so ein Sachverständigengutachten. Das sind so die Sachen, wo dann, wo man dann direkt mit Hand anlegt.
Ja, gern. Das führt vielleicht auch klar dann, um die Frage von eben noch ein bisschen weiter auszuführen. Also so ein Witness Statement ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das auch ein bisschen abgrenzt zu dem, was wir von deutschen staatlichen Gerichtsverfahren kennen. Wir reichen mit allem immer schriftliche Zeugenaussagen ein. Das hat sich als Standard in der Schiedsgerichtsbarkeit etabliert. Und das hat natürlich eine gewisse Komplexität, weil man muss mit der Mandantin sprechen, den Sachverhalt kennenlernen, sich dann überlegen, wer kommt denn überhaupt als Zeuge in Betracht. Diese Zeugen, wenn man sie identifiziert hat, müssen dann mal befragt werden, um zu hören, was die denn so zu sagen hätten. Und dann kommt es zu einer Erstellung des Witness Statements. Das Witness Statement wird in der Regel, auch das ist Standard mittlerweile in der Schiedsgerichtsbarkeit, nicht einfach vom Zeugen zu Hause selbst fertig geschrieben und wir übersenden das ans Schiedsgericht, sondern das ist ein kollaborativer Prozess zwischen dem Zeugen und uns. Er bringt selbstverständlich alles Inhaltliches bei. Wir beeinflussen da keinen Inhalt. Wir wissen aber notwendigerweise ein bisschen besser, welche Bestandteile so eine Zeugenaussage haben muss. Die muss ein bisschen Best Practice entsprechen. Und manchmal hat man auch den einen oder anderen sehr, ich nenne es mal, technischen Zeugen, der sehr gut mit Zahlen umgehen kann und vielleicht etwas weniger mit Worten. Und dann muss man vielleicht auch nochmal einen oder anderen Hinweis geben, dass der ein oder andere Absatz nochmal etwas lesbarer entstehen können. Und wenn man das alles fertig hat, dann finalisiert man das und auf Basis dessen kann man dann den Schriftsatz schreiben, weil das sind häufig Informationen, die eben notwendig sind, um es zu beweisen. Und der Zeuge wird dann in der mündlichen Verhandlung, die auch wir führen, nochmal in einen Kreuzverhör genommen. Auch das ist unterschiedlich zur mündlichen Verhandlung eines ordentlichen Gerichtsverfahren. Es ist zwar keine Notwendigkeit, hat sich aber auch als Best Practice etabliert, sodass die Parteivertreter jeweils vornehmlich die Zeugenvernahme in der mündlichen Verhandlung nehmen, auf Basis dessen, was vorher schon im Witness Statement mitgeteilt wurde.
Du hast, glaube ich, was sehr Wichtiges angesprochen, was alle Anwälte und Anwältinnen, glaube ich, früher oder später beherrschen müssen zwangsläufig. Und das fasse ich immer ganz gerne unter dem Begriff Transferleistung zusammen, nämlich die Informationen, die die Mandanten einem oftmals auch ungefiltert auf den Schreibtisch legen, so zu verstehen und zu formulieren, dass es auch ein Dritter, in dem Falle ein Richter oder eine Richterin, nachvollziehen und verstehen kann, ja. Und ich glaube, das ist gerade auch bei größeren Verfahren, die mit einer entsprechenden Komplexität verknüpft sind, umso wichtiger. Und jetzt ist es bei dir, Alessandro, ja auch so, dass du überwiegend mit technischen Streitigkeiten in Berührung stehst, also klassischer Anlagebau oder Infrastrukturmaßnahmen. Wie wichtig ist es da aus deiner oder auch Maxi eurer Sicht, dass man am Ende auch ja, versteht, wie so eine Turbine oder Industrieanlage technisch funktioniert.
Das ist das A und O. Ich glaube, also man sieht es immer wieder mal, dass Kollegen auf der Gegenseite sind, die die Technik nur so halb verstanden haben. Aber wenn man einen Zeugen oder einen Sachverständigen befragen möchte und das gescheit tun möchte, man wird nie und man darf nicht den Anspruch haben, cleverer zu sein als der Ingenieur. In der Regel sind das sehr, sehr gescheite Leute, die wissen, die kennen ihr Geschäft. Aber wenn man diese Leute befragen möchte und in einer Art und Weise, die Inkongruenzen oder einfach sozusagen Dinge aufdeckt, die in ihrer Zeugenaussage unplausibel sind oder im Sachverständigengutachten, dann muss man die Technik verstanden haben und zwar so gut wie möglich. Und wenn Das ist auch wichtig, weil es, glaube ich, gegenüber dem Schiedsgericht für Kredibilität sorgt. Ja, das Schiedsgericht hört sich das an. In der Regel, sagte ich, wählt man sich Leute aus, die so einen technischen Sachverhalt kennen und würdigen können. Ja, aber in diesem Spezialgebiet, die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden hat, der das schon mal hatte, ja, die ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, man muss den Leuten das erklären, und zwar so, dass sie das Gefühl haben, ja, es kann gar nicht anders sein, als die Kapellmänner das gerade vortragen. Und dafür muss man kredibel sein. Und Kredibilität geht einher mit Sachkunde. Also wenn man dem Schiedsgericht zeigen kann, wir haben es verstanden, wir wissen, wie es funktioniert. Es ist vor allem kongruent mit dem, was die Papierlage sagt. Dann geht es, und das setzt voraus, dass man sich wirklich so intensiv wie möglich und in der Tiefe mit dem technischen Problem beschäftigt. Wie gesagt, wir können niemals den Anspruch haben, klüger zu sein als die Ingenieure, aber man muss gut mitreden können. Und das ist in der Regel auch etwas, was, wenn man mit den technischen Leuten, die am Rechtsstreit beteiligt sind, zu tun hat, auch sehr honoriert wird. Ja, wenn man sich die Arbeit macht, das verstehen zu wollen. Ja, man hat immer so die verschiedenen, immer relativ ähnliche Zyklen. Am Anfang immer ein großer Vorbehalt, denn Ingenieure mögen keine Juristen, ja, vor allem keine Rechtsanwälte, was ich nach wie vor nicht verstehen kann. Aber Spaß beiseite. Also es gibt immer eine gewisse Abwehrhaltung, ja, und da muss man sich das Vertrauen gewinnen, und das geht nur, indem man sich gut einarbeitet und verstehen will. Und dann, wenn das Vertrauen dann einmal da ist, dann sind diese Menschen auch gerne bereit, ihr Wissen zu teilen, und zwar so, dass man diesen Fall gut vortragen kann. Denn im Endeffekt ist ein Schiedsverfahren in der Regel immer, ist eine Teamleistung. Ja, also wenn wir ein gutes Ergebnis, oder wir sind immer nur so gut, wie uns die Mandantin instruiert, und das bedeutet in diesem Fall konkret, wie gut sie uns den Sachverhalt aufarbeitet. Denn ich bin überzeugt davon, dass man in den meisten Fällen einen Rechtsstreit in den Tatsachen gewinnt und nicht im Recht.
Wie unser Hamburger Kollege von Rintelen gerne zitiert wird, jeder Fall ist zu 80% Sachverhalt.
Ja, auch da unterscheiden wir uns, glaube ich, in unserem beruflichen Alltag gar nicht so sehr. Ich glaube, dann ist am Ende des Tages viel die äußere Hülle, ob es jetzt der klassische Fall vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist oder das schiedsgerichtliche Verfahren, weil ansonsten, ich glaube, die Fragestellung zum Sachverhalt, zu den rechtlichen Problemen, aber auch das Zwischenmenschliche, das ist überall gleich. Aber nehmt uns doch noch mal ein bisschen stärker mit durch euren Berufsalltag. Habt ihr vielleicht gewisse Verfahrenssituationen, die euch bis heute begleiten oder einen Moment, aus dem ihr besonders viel gelernt habt, freilich jetzt ohne Mandatsgeheimnisse auszuplaudern?
Soll ich anfangen, Maxi, und dann du?
Ja, gern.
Also ich glaube, es gibt nicht den Moment, aber prägende Situationen sind natürlich immer dann, wenn man so die ersten Male von einem Schiedsgericht vorträgt. Ja, oder ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Kreuzverhör in einem Schiedsverfahren erinnern. Das war damals, da ging es um eine Anlage, die verkauft wurde, und dann sozusagen Universitätsprofessoren und derer drei als Sachverständige dann benannt wurden und die auch alle zu dritt aussagen wollten. Und das war eine spannende Situation, weil wir mussten dann, oder ich musste in dem Moment unterbinden, dass die sich vor der Beantwortung der Frage dann untereinander abstimmen. Und das hatte sozusagen eine sehr interessante Binnendynamik. Und das sind so die Momente, die einfach spannend sind, denn das macht man dann so als noch relativ junger Rechtsanwalt, und man weiß, okay, da gibt es jetzt sozusagen kein Sicherheitsnetz mehr. Man muss dazu noch wissen, dass im Schiedsverfahren ist es so, dass die mündlichen Verhandlungen in der Regel über mehrere Tage gehen. Ja, also dass man in einem technischen Sachverhalt ein Hearing von einer Woche hat, ist nicht unüblich. Und dann ist es so, dass die mündliche Verhandlung, also alles, was im Hearing gesagt wird, protokolliert wird mit einem Wortprotokoll. Also wie man es in amerikanischen Filmen also sieht, gibt es dann eine Person, die irgendwo in der Ecke sitzt und dann alles händisch eintippt, was ein heidener Aufwand ist. Und das ist natürlich dann auch sehr beeindruckend, weil in der Regel hat man dann auch so ein Bildschirm, wo man das gesprochene Wort, wie man spricht, dann auch sieht, mit der Verzögerung von 2, 3 Sekunden. Ja. Und wie gesagt, kommen wir zurück auf die Situation. Das erste Mal, der junge Alessandro, der diese drei Professoren da befragt, da geht einem schon die Düse. Und das ist aber auch da interessant zu sehen, dass wie man so interagiert, ja, mit den Personen und dann auch mit dem Schiedsgericht, denn man macht es im Endeffekt nur, die Gutachter haben ihr Gutachten erstattet, ja, und es geht nur darum, also nicht sozusagen die Information als solche in den Rechtsstreit einzuführen, sondern die Glaubhaftigkeit des Sachverständigengutachtens zu intervenieren. Ja, das heißt, es ist sozusagen eine dreidimensionale Kommunikation, denn man spricht mit den Sachverständigen und befragt die, aber man möchte eigentlich, dass das Schiedsgericht glaubt, den nicht glaubt. Ja, und das ist so, und das sind spannende Situationen. Ich mag das unheimlich gerne. Und wenn es dann klappt, dann ist es sehr, 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 sehr schön. Manchmal klappt es halt auch nicht. Ja, das ist halt immer so. Es ist immer eine Frage, wie gut ist der Zeuge der Gegenseite vorbereitet? Hat man Zugang? Kommt man damit zurecht? Das war eine tolle, eine sehr, sehr schöne Situation, die mir in Erinnerung geblieben ist, auch weil sie sehr unüblich war mit den drei jungen Professoren, die da auf der Gegenseite waren.
Ja, ich habe, glaube ich, auch was Ähnliches. Also was mir im Kopf bleibt, sind vor allem immer die Momente, die so ein bisschen herausstechen. Die sind, ehrlicherweise finde ich, Schriftsatzabgaben bei uns, gerade wenn es um die großen Schriftsätze geht, immer eine besonders aufregende Angelegenheit. Nicht wegen des Inhalts, sondern vielmehr, weil man da so richtig als Team zusammenarbeitet. Also in der Regel arbeiten wir in einem Dokument alle zusammen, alle schreiben in dem Dokument gleichzeitig rum. Man sieht, wie die anderen den Schriftsatz voranbringen, wie man selbst den Schriftsatz voranbringt. Und das sind dann, was ich in der letzten großen Abgabe gehabt haben, sagen wir jetzt, glaube ich, zu sechst dran. Und wenn dann alle gleichzeitig ihre Aufgaben erledigen und man sieht in der To-Do-List, wie die Sachen weggestrichen werden und dann hilft der eine hier, der andere da, jeder springt ein, wo er gerade kann, dann ist das eigentlich so ein ganz schöner Moment. Das ist zwar auch sehr arbeitsintensiv und vielleicht romantisiere ich das auch ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es wirklich schön, so in so einem Team mal so richtig, richtig eng zusammenzuarbeiten. Und wenn es dann ein Moment kommt, an dem man das Ganze abschickt, bei uns glücklicherweise nicht über BEA, sondern ganz einfach über entweder Upload-Portale oder E-Mail, dann ist das ein sehr schönes, schönes Gefühl und da etablieren sich natürlich auch gewisse Rituale irgendwann innerhalb von so einem Team. Und das Gleiche ist da natürlich besonders, ich glaube, jedes Verfahren, das gilt aber, glaube ich, in der örtlichen Gerichtsbarkeit auch, hat natürlich ihren Höhepunkt in der mündlichen Verhandlung. Und ich glaube, dass als ich das erste Mal, das war, ich hatte ich das Glück, das noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter kennenlernen zu dürfen, wenn man dann in so einen hochprofessionellen Hearing Room reinkommt, da wir ja keine Gerichtsräumlichkeiten haben, werden die bei uns angemietet. Da gibt es professionelle Anbieter unter anderem. Und wenn du dann siehst, dass dann da mehrere Screens für alle da sind, dann sitzen auf beiden Seiten 4, 5 Anwälte plus Parteivertreter, 3 Schiedsrichter, Zeugen, Sachverständige, dann ist das alles eine sehr beeindruckende Angelegenheit. Und wenn man das zum ersten Mal sieht, dann ist das schon sehr spannend. Und wenn du dann gleichzeitig in die mündliche Verhandlung eintrittst, gerade im Kreuzverhör der anderen Seite oder der eigenen Seite, dann sich die Sachen zuzutuscheln, die man jetzt schnell nochmal neu braucht. Hier habe ich noch eine Information, das müssen wir ihn fragen, da haben wir noch eine Idee. Das sind einfach zwischenmenschlich auch sehr schöne Momente, die ein bisschen zusammenschweißen, auch wenn es höchst arbeitsintensiv ist in der Zeit. Und manchmal führt einen das auch an ganz schöne Orte.
Und vor allem scheint es ja so zu sein, dass ihr technisch in euren Hearing Room Schools auch gut ausgestattet seid. Das kann ich nicht immer sagen. Ich habe mir erst letzte Woche einen Antrag auf Durchführung einer Videoverhandlung abgelehnt bekommen, weil das Landgericht sich technisch nicht in der Lage sah. Aber das ist vielleicht nur eine Randbemerkung, wenn man die ordentlichen Gerichte einmal mit den Schiedsgerichten vergleichen möchte.
Ja, und das ist noch ein wichtiger Aspekt, der dafür spricht, warum Schiedsgerichte teilweise berufen werden.
Ja, wenn das dann das Pendel zum Ausschlagen bringt, sollten sich die ordentlichen Gerichte tatsächlich Gedanken machen. Was würdet ihr denn Studierenden oder auch Referendaren mitgeben, die sich für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit oder auch für Schiedsverfahren im Allgemeinen interessieren? Welche Weichen sollte man vielleicht früh stellen? Wie wichtig sind insbesondere auch Moot Courts? Was kann man aus Moot Courts, die an den Universitäten angeboten werden, vielleicht besonders rausziehen? Könnt ihr da uns noch mal einen kurzen Einblick geben?
Ja, also Moot Courts sind offensichtlich der hervorragende Einstieg. Wie ich schon gesagt habe, das ist keine Notwendigkeit. Da lernt man jetzt keine Geheimnisse, die man nachher nie wieder erlernen kann. Es bietet vor allen Dingen eine Möglichkeit, sehr früh ein Netzwerk aufzubauen. Also es passiert mir noch heute, dass ich auf Networking-Events bin, wo ich selber Leute wieder treffe, mit denen ich Moot Court gemacht habe. Oder ich habe Kollegen, die sich dann mit ihren jeweiligen Kohorten dann feststellen, ach, wir haben im gleichen Jahrgang damals Moot Court gemacht, wir haben uns gar nicht gesehen, aber ja, und dann unterhält man sich über den Sachverhalt damals und welches Problem man da bearbeitet hat und welchen sogenannten Pre-Moot man mitgemacht hat, also wo man für so vorbereitende Verhandlungen mal hingereist ist. Das ist etwas, was einen zusammenschweißt und das bringt natürlich einen ganz erheblichen Vorteil beim Netzwerken, ist aber auf der anderen Seite auch nichts, was man nicht nachher aufholen kann. Also ich hatte das Glück, dass Alessandro als gutherziger Mentor mir schon früh gesagt hat, dass ich mich zu diesen Networking-Events schleppen soll, die im Schiedsverfahren ganz elementar sind und auch nochmal so eine Eigenheit, würde ich sagen, sogar zu anderen Bereichen von Dispute Resolution, ist die enge Vernetzung unter Praktikern, einfach weil Schiedsrichter ja auch als Schiedsrichter benannt werden. Daher kommt so eine andere Vernetzung und wenn man in Frankfurt unterwegs ist, dann schafft man es bestimmt alle 2 bis 3 Wochen auf irgendein Event zu gehen, weil irgendwas da ist. Da entwickelt sich sehr schnell so eine Gruppe an Menschen, die man kennt. Und wenn man jetzt kein Moot Court gemacht hat, kann man über diesen Weg auch sehr schnell da Anschluss finden. Ansonsten ganz elementar ist natürlich ein gutes Englisch. Also wenn man die meiste Zeit damit verbringt, englische Texte zu lesen, mit Mandanten, Zeugen, technischen Sachverständigen auf Englisch spricht oder einen Schriftsatz auf Englisch schreibt, dann führt da kein Weg dran vorbei. Das heißt nicht, dass man irgendwie ein perfektes Englisch sprechen muss, da muss man nicht in England für gelebt haben. Wir alle haben einen Akzent und sprechen wahrscheinlich auch nicht so toll wie jemand, der in Oxford zur Universität gegangen ist. Und man lernt auch noch on the job einiges, gerade so technische Begriffe, aber man sollte da schon eine gewisse Grundfähigkeit mitbringen, sich damit zu beschäftigen. Und in unserem Bereich dann halt noch ein technisches Interesse. Das kann in anderen Bereichen von Schiedsgerichtsbarkeit, muss man das nicht mitbringen. Im Post-MA-Bereich ist das weniger relevant, da braucht man dann andere Fähigkeiten.
Was ich dem noch hinzufügen wollte, was Maxi völlig zu Recht gesagt hat, man muss den Wunsch haben oder das Interesse haben, sich in Bereiche hineinzubegeben, die man nicht kennt, auf die man neugierig ist. Ja, das ist einmal sozusagen kulturell. Ja, wie mache ich das, was man so als Jurist macht? Man hat ja so seinen kulturellen Rucksack. Und da muss man das in einer anderen Sprache tun und damit gehen auch einher, dass die Nuancen anders sind. Ja, also bei der Beweisaufnahme oder wie schreibe ich, ja, da hilft einem sozusagen im Zweifel der deutsche Juristenrucksack nicht, sondern man muss ihn haben und es, um das Rüstzeug zu haben, man muss immer auch die Bereitschaft haben, den eigenen sozusagen den Rucksack abzunehmen und dann einen anderen aufzusetzen. Und ich glaube, das lernt man sehr gut, indem man, wenn man die Möglichkeit hat, versucht, auch im Studium ins Ausland zu kommen. Ja, das geht im Studium noch sehr gut, weil man in der Regel noch keine Familie hat, jedenfalls noch keine Kinder und ein Partner beziehungsweise Partnerin. Ja, und die Bereitschaft, sich sozusagen auch materiell ein bisschen einzuschränken, also das kleine enge Studentenzimmer zu nehmen oder in einer WG zu wohnen. Das ist alles dann noch als Student etwas leichter, als das dann später in meinem Alter so ist, wahrscheinlich. Also insofern, wenn man das kann, also in Ergänzung zu den Sachen, die Maxi gerade gesagt hat, die alle total richtig sind, würde ich das auch immer machen oder dann auch später im Referendariat. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man hat, wenn man denn will. Und das sind eigentlich ganz gute Wege, die dann sozusagen in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit führen.
Also gerade über den im Referendariat bieten sich durchaus einige Möglichkeiten. Also ich weiß, dass es vielleicht von den einen oder anderen während des Studiums nicht unbedingt finanziell tragbar wäre oder zeitlich nicht möglich ist. Gerade wenn man BAföG bekommt, muss man eine Regelstudienzeit fertig werden. Das heißt alles nicht. Das waren genau die gleichen Umstände, unter denen ich auch mein Studium gemacht habe und hatte dann trotzdem die Möglichkeit, während des Referendariats zwei Auslandsstationen zu machen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch am Ende auch finanziell tragbar sind, gerade im Referendariat. Und man musste, glaube ich, auch einfach ein bisschen Interesse daran haben, sowas machen zu wollen. Den reinen deutschen Kontext, den haben wir so wahrscheinlich nicht.
Ja, ich glaube, das ist ja in vielen Fachbereichen oder Richtungen so, ne? Wenn man wirkliches Interesse hat und das auch so verkaufen kann, dass man für ein Rechtsgebiet oder für eine besondere Verfahrensart, ich sage jetzt mal so, brennt, ne? Dann wird man auch schnell im Referendariat vielleicht eine Station finden, wo dann auch ein Auslandsaufenthalt möglich sein wird. Auf jeden Fall ein guter und wichtiger Hinweis. Ich hätte zum Abschluss noch zwei kleine Fragen. Zum einen die Frage an euch beide, was gibt es oder welche Trends gibt es aktuell bei internationalen Schiedsverfahren? Was könnt ihr da so aus der Praxis berichten, beispielsweise aus dem Bereich erneuerbare Energien, Digitalisierung? Schlägt das Pendel da in irgendeine Richtung besonders stark aus oder auch Verteidigung und Sicherheit? Könnt ihr da vielleicht kurz eure Einschätzung mit uns teilen?
Was sagt ihr jetzt hier wahrscheinlich auch, Alessandro, der naheliegende Ansprechpartner?
Ja, wobei das natürlich total schwierig ist, ne? Man sieht immer so seinen eigenen Bereich und schaut über den wahrscheinlich, oder es ist halt nicht leicht, über ihn hinauszuschauen. Du hast ein paar Buzzwords schon genannt, erneuerbare Energien, wobei das ist jetzt nicht was Neues, aber das ist etwas, was uns sehr, sehr viel beschäftigt. Ich habe so das Gefühl, dass momentan immer mehr auch so patentrechtliche Streitigkeiten, soweit sie schiedsfähig sind, oder IP, Patent ist nicht richtig, aber IP-rechtliche Streitigkeiten, dass es einen Trend gibt, da diese auch so weit wie möglich vor staatliche Gerichte zu bekommen. Ich habe das in der Vergangenheit ein bisschen gemacht, war total spannend, ja, Geschäftsgeheimnisse, Lizenzen sozusagen aus patentierter Technologie. Das ist so etwas, und jetzt gibt es eine neue Schiedsordnung, die sich damit beschäftigt. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren viel sehen. Und dann, klar, also ich meine, wir hier in Deutschland, wir werden in den nächsten Jahren auch nochmal mehr baurechtliche Streitigkeiten sehen. Es ist einfach momentan sehr viel Geld im Markt, ja, aus den Gründen, die jeder in der Zeitung nachlesen kann. Und es ist natürlich immer so, dass es mit einem gewissen zeitlichen Nachlauf dann auch immer die Rechtsstreitigkeiten dazu gibt. Und insofern glaube ich, wird es automatisch eine Zunahme dessen sehen. Aber da bin ich total biased, weil ich natürlich im Bereich Anlagenbau und Infrastruktur sehr viel arbeite. Da wird es auch andere geben. Aber das wären so jetzt meine 2 Cent dazu.
Alles, was so politische Relevanz hat, wird wahrscheinlich auch mit einem bestimmten Nachlauf irgendwann mal rechtlich relevant werden. Also es gab dann irgendwann die Flut der erneuerbaren Energiefälle, die natürlich dann einfach demjenigen gefolgt ist, dass die einfach mehr Geld in dem Bereich vorhanden war vor 10 bis 20 Jahren. Und jetzt entstehen da die Streitigkeiten. Also wie du wahrscheinlich schon richtig gesagt hast, sehen wir dann in Zukunft in Verteidigung mehr oder Rohstoffen mehr Fälle.
Ja, ich glaube, da kommt noch einiges auf die Schiedsverfahren zu und bin auch der Überzeugung, dass dort gerade in größeren und komplexeren Streitigkeiten oder auch Vertragsverhältnissen, wo nicht mal zwingend eine internationale Bezug da sein muss, die Schiedsverfahren oder auch eine andere Schiedsordnung ja zunehmend in die Vertragsgestaltung Einkehr finden wird. Sind wir mal gespannt. Daher noch eine allerletzte Abschlussfrage an euch. Was würdet ihr denn einem Referendaren mitgeben oder sagen, der euch fragt, was macht man eigentlich in internationalen Schiedsverfahren und warum sollte ich internationale Schiedsverfahren als Anwalt begleiten? Warum brennt ihr dafür?
Warum brenne ich dafür? Ich glaube, auch hier wieder ein Motivbündel. Man arbeitet juristisch, kann sehr, sehr kreativ sein, hat aber gleichzeitig immer auch ein sehr menschliches Element. Also ich lerne die Mandanten, mit denen ich zusammenarbeite, sehr, sehr, sehr eng kennen. Ja, wenn ich mit Zeugen zusammenarbeite, lerne ich die kennen. Man arbeitet mit Sachverständigen, ja, und man eignet sich, und das finde ich immer total reizend, man eignet sich immer so Wissensinseln an in dem Bereich, mit dem man sich jetzt gerade beschäftigt, ob das jetzt ein Medizinprodukt ist oder ob das jetzt die Verhärtung von Stahl ist oder ob das jetzt eine Getränkeabfüllanlage ist und. Da arbeitet man sich sehr tief ein, hat diese Wissensinseln und dann geht es weiter. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil man sich so einfach sehr, sehr vielen spannenden Sachen, die einen im Leben so umgeben, bewusst oder unbewusst, plötzlich sehr, sehr bewusst und sehr intensiv beschäftigt und dann gleichzeitig auch wieder was Neues macht. Also das ist, und dann lernt man auch immer die Leute, die zu dieser Industrie gehören, dazu. Und das ist interessant. Es gibt tatsächlich in bestimmten Lebensbereichen einfach Menschen, die ein besonderer Schlag Mensch, und die sind in dieser Industrie dann sozialisiert. Und ich möchte nicht sagen, dass die alle gleich sind, ja, aber bestimmte Sachen, wenn man die dann sozusagen aus meiner Perspektive sieht, die sind dann doch irgendwie vergleichbar. Und das kann man sich dann alles immer, da rauscht man so durch in seinem Berufsleben, und das finde ich eigentlich total spannend. Ja, das heißt, wenn du auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, was sage ich dem jungen Studenten? Das wahrscheinlich hoffentlich etwas kürzer, ja, und es befriedigt einfach die Neugier, die man hat als Mensch, und insofern kann ich das nur jedem raten.
Ja, bei mir sind es, glaube ich, zwei oder drei Elemente. Es geht in eine ähnliche Richtung. Ich bin technisch sehr, sehr interessiert, vielleicht mal ein bisschen zu nerdig. Also mir macht das große Freude, wenn wir irgendwie ein neues Verfahren anfangen, dann YouTube-Videos zu schauen darüber, wie das gebaut wird oder wie das funktioniert. Das macht mir immer große Freude. Da bin ich auch so ein kleines Trüffelschwein für die Details. Und das kleine Inselwissen macht mir dann auch Freude. Und wahrscheinlich werde ich dadurch einfach mit dem Rest der Gesellschaft irgendwann inkompatibel, weil ich nur noch über komische technische Sachverhalte aus rechtlicher Sicht sprechen kann. Mir macht es trotzdem große Freude, also diese technische Seite, dafür braucht es wahrscheinlich kein Schiedsverfahren. Die Schiedsverfahrensseite ist diese Beeinflussung des Verfahrens dem Grunde nach, was Freude bereitet, dann die Internationalität, die das eigentlich fast immer notwendigerweise mitbringt, ob es das Englische ist, ob die Mandanten, die aus dem Ausland sind oder die Reisen, die man mal da mitmachen kann. Und das letzte Element, was auch sehr spezifisch Schiedsverfahren ist, ist halt diese Community, die man entwickelt. Also das ist ein relativ kleiner Rechtsbereich, in dem jeder jeden kennt und es ist ganz schön auch zu sehen, wie gerade die Leute, mit denen man zusammen anfängt, dann jetzt auch ihre nächsten Schritte machen. Die kennt man dann gut, freut man sich auf LinkedIn wieder neue Sachen zu sehen. Das ist ein sehr, sehr eng verwobener Bereich, der aber auch so eine menschliche Dimension bietet.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend und aufregend. Ich überlege fast, dass ich mich auch noch mal vielleicht ein bisschen im Schiedsverfahren von euch aufgleisen lasse. Wäre ja auch was. Alessandro und Maxi, ganz lieben Dank für das heutige Gespräch, für eure Einblicke in die Welt der Schiedsverfahren. Und ich wünsche euch jetzt heute noch einen schönen, erfolgreichen Resttag.
Vielen Dank, Thorsten. Hat mir Freude gemacht. Ja.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.